Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe von Radio Tux im Jahre 2012. Vorab wieder vielen Dank an euch für euer Feedback und die wieder einmal erhaltene Unterstützung bei dem Desktop Talk für diesen Monat. Also vielen, vielen Dank. Der Sommer geht zu Ende, der Herbst steht vor der Tür. Das kündigt in der Regel die UbuCon an. Dieses Jahr findet sie nicht in Leipzig, sondern in Berlin statt. Und zwar vom 19. bis 21. Oktober 2012. Mehr Informationen dazu findet ihr unter ubucon.de. Das schreit ja regelrecht nach einem Besuch der Hauptstadt. Wir von Radio Tux denken auch darüber nach, mehr oder weniger zahlreich vertreten zu sein. In den letzten Wochen bin ich einmal wieder auf eine sehr praktische Eigenheit von Linux gestoßen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Linux hat einige praktische Eigenheiten. Einige davon sind leider nicht so bekannt, wie sie es eigentlich verdient haben. Von seinem Vorbild Unix hat Linux zum Beispiel die Hard- und Soft-Links auf Dateisystemebene geerbt. Links? Sind das nicht diese Verweise auf Internetseiten? Richtig, die heißen auch so. Und sie haben tatsächlich eine ähnliche Funktion wie in den Dateisystemen. Sie verweisen nämlich auf ein anderes Ziel. Ein Softlink ist ein solch einfacher Verweis. Nehmen wir an, wir legen eine Datei test.txt an. Jetzt wollen wir, dass die Datei auch unter einem anderen Namen, nämlich foo.txt, abrufbar ist. Also setzen wir einen entsprechenden Softlink. Das erfolgt über den Befehl ln für Link und den Parameter -s, gefolgt von dem Ziel und den Linknamen. In unserem Fall also ln-s test.txt foo.txt. Was passiert? Ein ls-l zeigt uns, dass es einen Dateinameneintrag namens foo.txt gibt, der auf test.txt verweist. Die Option -l bei ls sorgt dafür, dass wir sofort erkennen, dass es ein Link ist. Und zwar daran, dass zum einen das erste Zeichen bei den Dateiattributen ein l ist, zum anderen ist bei dem Dateinamen ein Pfeil zwischen dem Dateinamen und dem Ziel zu erkennen. Foo.txt lässt sich nun genauso verwenden wie test.txt. Öffnet man foo.txt und ändert den Inhalt, wird in Wirklichkeit die Zieldatei verändert. Aber wann ist das sinnvoll? Nehmen wir an, ein Programm sucht eine Bibliothek mit einem bestimmten Namen. Stellen wir uns vor, die Datei lib5.o und findet sie nicht, weil wir bereits Version 6 installiert haben und die heißt dann lib6.o. Das ist kein Problem. Wir legen einfach einen entsprechenden Softlink an, dessen Name der gesuchten Datei entspricht und dessen Ziel die neuere Datei ist. Das Programm greift dann über den Link auf die Bibliothek zu und wird so fündig. Das funktioniert auch mit Verzeichnissen. Nehmen wir an, ihr habt eure reichhaltige Musiksammlung so angelegt, dass jeder Interpret ein Verzeichnis hat. In diesem liegen weitere Unterverzeichnisse, die die Alben enthalten. Das funktioniert gut, denn ihr könnt mit jedem Dateibrowser oder auf der Kommandozeile darin navigieren. Nun möchtet ihr aber die Interpreten nach Stil navigierbar machen. Das funktioniert, indem ihr die Stile als Verzeichnisse anlegt und darin Links auf die Verzeichnisse der Interpreten erstellt. Wechselt ihr nun in den Stil und dort in den Link, wird der Inhalt des Verzeichnisses des Interpreten angezeigt. Beschäftigen wir uns kurz mit dem Aufbau eines Dateisystems. Unter Unixoiden Betriebssystem verweist der Dateiname auf ein sogenanntes Inode. Darin sind alle Metadaten, wie Zugriffsrechte und Position der Datenblöcke, in denen die Daten zu finden sind, gespeichert. Wichtig ist, dass der Dateiname selbst nicht Teil dieser Metadaten ist. Die Inodes in einem Dateisystem sind durchnummeriert. Die Option -i des Befehls ls zeigt diese Nummer an. Wenn wir uns ein ls-i für test.txt und foo.txt anzeigen lassen, werden wir bemerken, dass beide eine unterschiedliche Inode-Nummer haben. Das liegt daran, weil solch ein Softlink ein besonderer Inode-Eintrag ist, der nicht mit dem Inode-Eintrag des Ziels zu tun hat. Und was sind Hardlinks? Die haben eine ähnliche Funktion wie Softlinks, tun aber doch etwas gänzlich anderes. Damit wird ein zweiter Name im Dateisystem angelegt, der aber auf ein bereits bestehendes Inode verweist. Das Anlegen funktioniert wie bei den Softlinks, nur ohne den Parameter -s bei dem Befehl ln. Versuchen wir es also. ln test.txt bar.txt. Wie bei dem Softlink auch, taucht ein neuer Dateieintrag in dem Verzeichnis auf. Ein ls-l zeigt uns jedoch weder ein L bei den Dateiattributen noch ein Hinweis auf das Ziel. Aber was ist das für eine Zahl hinter diesen Dateiattributen, die normalerweise 1 ist und nun 2? Das ist der Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um einen Hardlink handelt. Denn diese Zahl gibt an, wie viele Dateinamen auf den iNode verweisen, auf den der Dateiname zeigt. Denn das können durchaus mehr als ein Dateiname sein. Wie bei den Softlinks gilt auch hier, bearbeitet man den Inhalt der Datei, gilt das für alle darauf verweisenden Dateinamen. Löscht man einen Hardlink, wird der Linkzähler im iNode um 1 verringert. Erst wenn dieser Zähler 0 erreicht und kein Programm mehr die Datei geöffnet hat, wird der Speicherplatz wieder freigegeben. Aufgrund der Funktionsweise können Hardlinks nur auf Ziele eingerichtet werden, die sich auf der gleichen Partition befinden. Wofür kann das gut sein? Git verwendet zum Beispiel Hardlinks zwischen Dateien, um Speicherplatz zu sparen. Auch bei der inkrementellen Datensicherung kann man so Dateien mehrfach auf einen Datenträger haben, ohne dass sie jedes Mal Speicher belegen. AirSync kann bei der Sicherung mit der Option Link-Dest ein Verzeichnis entgegennehmen, mit dem es die aktuelle Sicherung vergleicht. Nur veränderte Dateien werden in die neue Sicherung geschrieben. Die unveränderten sind einfach nur ein Hardlink auf die alte Datei. Angenommen, man sichert so jede Nacht in ein Verzeichnis mit dem Namen des aktuellen Datums, wird dabei nur der Speicherplatz für die veränderten Dateien verbraucht. Man kann bequem jederzeit in das Verzeichnis wechseln und hat darin den Zustand der Daten zu dem entsprechenden Datum. Wenn man der Meinung ist, man kann die älteste Sicherung löschen, tut man das einfach. Sollten dabei Dateien gelöscht werden, deren Verweiszähler auf 0 sinkt, wird dieser Speicherplatz freigegeben. Alle anderen Dateien sind auch in mindestens einer anderen Sicherung enthalten. Sie belegen aber nur einmal den entsprechenden Speicherplatz. Fassen wir kurz zusammen. Ein Softlink ist eine Art Weiterleitung zu einer anderen Datei. Ein Hardlink ist quasi die Verbindung zwischen den Dateinamen und dem iNode, der die eigentlichen Daten repräsentiert. Ich hoffe, der Beitrag konnte zeigen, dass die beiden Typen in manchen Situationen sehr hilfreich sind. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass die Unixoiden Dateisysteme diese Techniken beherrschen und sie können einem oft das Leben sehr viel einfacher machen. Die Musik eben, das war Labaye von Iris oder ach, wie auch immer, also Y-R-I-S. Ich finde das immer extrem schwierig, wenn Musikbands Titel oder Namen haben, die ich überhaupt nicht aussprechen kann. Also Iris oder Iris, Y-R-I-S, das Lied heißt Labaye, wie immer freie Musik, die ihr im Internet herunterladen sollt und dürft. Die Musik stammt in dieser Sendung wieder von Jamendo.com. Von Mike und seinem Experiment von Linux in Schulen hatten wir hier bei Radio Tux bereits gehört. Aus seinen Erfahrungen hat er ein Konzept entwickelt, um anderen zu helfen, mögliche Probleme zu umgehen. Dazu jetzt mehr.
In diesem Podcast soll es jetzt über ein Konzept für Linux an Schulen gehen. Etwas ausführlicher und in Text geschrieben befindet es sich auf meinem Blog, der Link in den Shownotes. Ich werde jetzt hier einfach nur mal diese Artikelreihe überfliegen und kurz auch einige Sachen mehr erläutern. Angefangen habe ich bei dieser Artikelreihe mit einer einfachen Problemstellung. Und zwar, wo bleibt das Konzept? Dazu muss man natürlich erst wissen, was ist die Grundausstattung der Schule. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Schule genommen. Wie genau die Zusammensetzung dieser Grundausstattung ist, sieht man in meinem Blog. Es geht mir hier wirklich nur erstmal darum, zu vermitteln, wie so ein Konzept allgemein aussehen könnte. Also, charakteristisch an meiner Schule ist, es wird viel auf gekaufte kommerzielle Software gesetzt, die nur auf Windows läuft. Das ist ein großes Problem, weil in der Zukunft wird es nicht nur Windows im Business geben. Das ist irgendwie schon vorausprogrammiert. Es muss ja nicht unbedingt Linux sein oder Mac, obwohl die Apple immer weiter ins Business reinrückt. Das ist aber eine andere Diskussion. Dann habe ich hier einzelne Punkte aufgezählt, die eine Herausforderung sind für meine Schule jetzt. Beim Update auf Windows 7. Diese Energie kann man nämlich nochmal für was anderes nutzen, dazu aber später mehr. Ich zähle hier mal die 6 Punkte auf. Es wird sehr viel Geld für die nötigen Lizenzen ausgegeben. Windows 7 muss gekauft werden. Es wird viel Zeit benötigt, um umzustellen. Wird es auch bei der Umstellung auf Linux, aber dazu kommen wir gleich. Die Software muss komplett lauffähig gehalten werden. Wir müssen neue Software kaufen, in neuen Versionen, oder neue Software anschaffen, die andere ersetzt, die nicht mehr läuft. Und das alles. Das ist ziemlich viel Aufwand auch. Und das kostet auch wiederum Geld. Alle Dokumente müssen in das neue DocX-Format konvertiert werden. Also in dieses Office Extended Format, was Microsoft eingeführt hat. Dann muss noch die neue Office Suite gekauft werden, 2007 oder 2010. Und es stehen etliche Umschulungsmaßnahmen an. Die Lehrer müssen dort neu umschulen, die müssen das neu erfahren, wie das funktioniert. Und das benötigt sehr viel Energie. Damit habe ich den anderen Artikel beendet und gehe jetzt zum anderen Artikel, Teil 2. Problematik proprietäre Software. Hier habe ich erläutert in ganz kurzen Sätzen und wirklich nur in 173 Wörtern, was die Problematik proprietäre Software und die Problematik an dem alten Konzept ist mit Windows. Darunter auch hohe Lizenzgebühren und spezielle Kompetenzenentwicklung. Das heißt, eine Schule ist eigentlich dafür da, allgemeine Kompetenzen, damit man dort allgemeine Kompetenzen erlernt. Das tut man hier jetzt dann nicht. Man lernt mit der Adobe Creative Suite zum Beispiel zurechtzukommen. Man lernt mit Spezialsoftware zurechtzukommen, mit Profisoftware. Das hilft einem aber nicht viel weiter. Man muss lernen, die Grundlagen lernen. Und dazu reichen schon Programme wie Paint.net oder GIMP. Was sind die Grundlagen von Bildbearbeitung? Hier ist die Adobe Suite nicht gerade die beste, weil dort hat man einen abgesteckten Arbeitsschritt-Stack. Aber dann möchte man ja auch verstehen, wie die einzelnen Arbeitsschritte miteinander zu tun haben. Und das geht eben nur mit Software, die eben non-linear ist. Nicht linear, wie es die Adobe ist. GIMP zum Beispiel, dort muss man sich die Arbeitsschritte selber zurechtlegen und sagen, wenn ich das jetzt mache, dann kommt das als Ergebnis, wenn ich das gemacht habe. So viel dazu. Dann bin ich auf einen anderen Aspekt eingegangen, in einem dritten Teil, und zwar, was machen Schüler an ihrem Notebook? Die drei 95% der folgenden Tätigkeiten sind es. Und zwar drei. Internet surfen. Benötigte Anwendungsprogramme, ein Browser. Oftmals auch schon der Firefox. Texte schreiben, Präsentationen und Tabellenkalkulationen. Benötigte Anwendungsprogramme dazu, eine Office Suite. Mindmapping. Ja, wir werden auch, in der Schule wird auch viel mit Mindmapping-Software gearbeitet. Da benutzen wir in der Schule OpenMind von Matchware. Dazu dann jetzt aufgezählt die benötigten Äquivalente, die Ersatzsoftware für Linux, die man nehmen könnte. Firefox läuft auch dort. LibreOffice. LibreOffice ist ist nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich auch genau gleich. Und man kann es immer weiter verwenden, auch im Business, in der Industrie, die Kompetenzen, die man dabei erwirbt. Und bei Mindmapping-Software könnte man zum Beispiel FreeMind oder Labyrinth Mindmaps nehmen. Dann habe ich weiter unten im Artikel noch so ein bisschen beschrieben, welche Arbeit darauf zukommt, welche Computer weiterhin mit Windows laufen müssen, weil wir haben jetzt Smartboards und die Smart Software läuft nur auf Windows. Die ganzen Lehrer sind mit ihren Sachen auf Windows und ihre Programme und sowas alles. Das ist alles kein Problem, aber die Hauptverwaltung, der Hauptteil der Arbeit sind die Notebooks der Schüler und die Computerräume. Und wenn wir dort auf Linux setzen, beziehungsweise bei Notebooks oder nur bei Notebooks auf Linux setzen, ist das schon ein erheblicher Anteil an Arbeit, der weggenommen wird. Ich war selber mal für mehrere Jahre im IT-Team als Schüler dort, bin ich jetzt nicht mehr, aber früher war ich da sehr aktiv und ich weiß, wie viel Arbeit das ist für die Leute dort. Und durch Linux kann man jetzt einfach eine Fernwartung durchführen. Man kann Fernwartung, einfach eine Software installieren, indem man ein Skript schreibt, hier, installier mal, Root-Passwort ist immer gleich oder für jede Klasse, jeden Jahrgang anders, ist ja egal, aber man kann scripten und steuern. Das ist ein ganz großer Vorteil. Den gibt es unter Windows so nicht. Wenigstens nicht out of the box. Ein großes Argument für Linux. Und im letzten Teil dieser Serie habe ich beschrieben, welche Software wird benutzt, welche kann man benutzen. Office Suite, LibreOffice habe ich angesprochen. Multimedia-Programm Office Suite, immer ein Multimedia-Programm VLC. Und da würde ich sagen, die Schüler können da auch bis zu einem gewissen Grad personalisieren. Das heißt, sie können sagen, ich möchte das noch gerne haben. Ich möchte das haben. Dazu muss man denen natürlich erst beibringen, dass das Linux ist. Einige werden auch Video, Audio und Bildbearbeitung betreiben. Da kommen dann Sachen wie OpenShot, PTV, KDN Live, Audacity oder Inkscape bzw. GIMP zum Einsatz. Als nächsten Punkt habe ich Share Software. Schrägstrich gemeinsames Arbeiten, Schrägstrich Learning Together, Schrägstrich Collaborative E-Learning, Schrägstrich kollaboratives Arbeiten. Ja, ein wichtiger Aspekt. Hier habe ich vorgeschlagen als Anwendung Gobby und Sobby. Das sind aber nur Textdateien. Hier fehlt noch der wesentliche Bestandteil. Und zwar Bearbeiten von Word-Dateien, von Präsentationen, kollaborativ, gemeinsam bearbeiten. Das gibt es so unter Linux noch nicht. Jedenfalls habe ich es noch nicht gefunden. Man könnte auch eine Own Cloud einrichten oder irgendeine andere Serverlösung, wo die Schüler ihre Daten auch von zu Hause bearbeiten können und abrufen können. Hier könnte man sich auch am Vorbild das Gymnasium Katharineum zu Lübeck als Vorbild nehmen. Dazu wurde letztens auf der UbuCon mal einen Vortrag gemacht. Als Klassenraumsteuerung kann man iTalk nehmen. Das Land Niedersachsen hat auf die Lösung Netman von H&H gesetzt. Das will man auch an unserer Schule jetzt ändern. Und iTalk bringt zwar nicht so viel tolle Sachen, die wirklich toll sind, mit, aber es konzentriert sich auf einen wesentlichen Aspekt, den Netman einfach vergisst. Und zwar die Steuerung und Überwachung der Schülerrechner. Netman bringt einfach viel zu viel Quatsch mit dabei, so dass es nicht effizient läuft. iTalk tut es. Das ist oftmals das Problem von Multinutzer, also von Software, die man zu Meta-Software, die man zu mehreren Zwecken benutzen kann. Ja, und als Hardware wird ThinkPads, Laptops, Notebooks eingesetzt und die sind ja kompatibel zu Linux. So viel zu diesem Konzept. Hat jemand noch Ergänzungen? Bitte kommentieren. Ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt mir gerne E-Mail schreiben, kein Problem. Ich bin auf Google Plus erreichbar, ich habe auf Facebook eine Seite, Diaspora geht auch. Einfach mal schreiben, was ihr davon so haltet. Und wenn wir hier Pädagogen in der Zuhörerschaft haben, bitte einfach mal sagen, was halten Sie denn davon? Ich verabschiede mich dann und tschüss.
Patrick macht immer hervorragende Tooltips, so auch der folgende. Ich würde euch ja gerne sagen, worum es geht, aber der Name klingt so ein bisschen wie das komische kleine grüne Wesen, das bei Superman immer auftaucht und das man nur besiegen kann, indem man ihn dazu bringt, seinen Namen rückwärts zu sagen.
Beim aktuellen Tooltip handelt es sich nicht um etwas, mit dem man kleine grüne Männchen oder ähnliches produzieren kann, geschweige denn bearbeiten, sondern es geht um MKVs. Genauer gesagt, es geht hier um MKV Toolmix. Vielleicht kurz ein paar kleine einführende Worte zu MKV, was es ist. Das steht für Matroschka Videos und beschreibt auch so ein bisschen das, wofür es gedacht ist. Ihr kennt vielleicht diese russischen Puppen, diese Matroschka-Puppen, die man aufmacht und da findet man wieder eine Puppe, die macht man dann auch auf und so geht das immer weiter und weiter. Und das ist auch ein bisschen dieses Prinzip von MKV Toolnix beziehungsweise vom MKV-Container, denn es handelt sich um einen Container, in dem ihr alles Mögliche reinpacken könnt. Es ist ein sehr flexibles Format, beziehungsweise ein sehr flexibler Container, denn anders als zum Beispiel MP4, wo ihr nur, ich glaube, MPEG 2 und MPEG 4 AVC-Dateien sowie AC3 und AAC-Codecs reinpacken könnt, könnt ihr in einem MKV-Container so ziemlich alles packen. Da können auf der Videoebene können MPEG 2-Dateien drin sein, MPEG 4, MPEG 4 AVC, H264 und auf der Audioschiene geht auch alles mögliche. AAC, also der Advanced Audio Codec, MP3, AC3 und was OGG geht natürlich auch. Also es ist ein sehr flexibler Codec, ein sehr flexibler Container, der wirklich so ziemlich jedes Multimedia-Format schlucken kann. Untertitel und Kapitelmarken eingeschlossen. Ja, und wie kann man das bearbeiten mit MKV Toolnix? MKV Toolnix ist nicht ein Programm, sondern es ist mehr eine Programmsammlung. Diese Programmsammlung besteht aus 5 Teilen. Es gibt einmal MKV Merge. Das ist praktisch ein Kommandozeilentool, um verschiedene Multimedia-Dateien, also Audio und Video, in so einem MKV-Container rein zu mergen, also reinzupacken. Dann gibt es MKV-Info. Das ist praktisch so ein bisschen wie Media-Info. Es gibt euch Informationen, was in eurer aktuellen MKV-Datei drinsteckt. Welcher Codec, welcher Untertitel. Also es ist so halt, wie gesagt, so eine kleine Übersicht. Was habt ihr überhaupt gerade drin? Dann gibt es MKV Extract. Das macht genau das, was der Name sagt. Es extrahiert die Daten aus dem MKV-Container, die ihr haben wollt. Also es splittet das nicht einfach auf, sondern ihr könnt zum Beispiel explizit sagen, ich möchte jetzt nur die Untertitel aus diesem MKV-Container haben, aus irgendeinem Grund. Dann könnt ihr die daraus extrahieren. Die bleiben dann natürlich nach wie vor in dem MKV-Container noch mit drin, also die werdet ihr so nicht los. Das vierte im Bunde ist dann MKV-Prop-Edit. Das ist praktisch ein kleines Tool, um eine MKV direkt zu bearbeiten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt irgendeinen Film selber gedreht, der ist jetzt 10 GB groß. Habt ihr im Urlaub gedreht und jetzt wollt ihr den halt in einem MKV zusammenpacken, das habt ihr jetzt alles gemacht und jetzt merkt ihr, ihr habt da einen Untertitel auch mit eingebaut, weil vielleicht euer Nachbar hörgeschädigt ist oder so und den zeigt er aber nicht automatisch an und das wollt ihr aber. Jetzt müsst ihr dafür nicht die ganze MKV wieder komplett zusammen neu bauen, sondern ihr könnt einfach MKV-Prop-Edit starten und dann sagen, ich möchte gern, dass die Untertitelspur, die ich eingefügt habe, standardmäßig angezeigt wird. Und das könnt ihr dann damit machen. Der schreibt das dann praktisch direkt in die bestehende Datei rein. Und dann gibt es halt noch als allerletztes MMG. MMG ist praktisch ein grafisches Frontend für MKV-Merch. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu der Schwachstelle von MKV-Toolnix. Es ist eigentlich wirklich kommandozeilenorientiert. Jetzt bin ich selber natürlich auch ein totaler Fan von Kommandozeile. Aber bei MKV-Toolnix ist das so ein bisschen wie mit FFmpeg. Wer von euch mal versucht hat, FFmpeg richtig über Kommandozeile auszureizen, der weiß, dass das, ja, dass man da unglaublich viel Einarbeitungszeit benötigt. MKV-Toolnix, beziehungsweise die Programme, die mitgeliefert werden, sind jetzt nicht ganz so umfangreich wie FFmpeg, aber sie bieten halt doch einige Optionen, die man nutzen kann. Und das ist dann halt, ja, für einen Anfänger sicherlich schwierig, da reinzukommen. Da ist dann halt MMG ganz gut, weil es halt, wie gesagt, ein grafisches Frontend ist, aber leider nur für MKV-Merch. Das heißt, ihr könnt eure Dateien da reinladen, ihr könnt festlegen, welche Audiospuren standardmäßig abgespielt werden sollen, welche Untertitelspuren, ihr könnt Kapitelmarken da mit reinbauen und erstellen. Das geht alles ganz gut. Aber es ist wirklich nur rudimentär. Es kratzt nicht die volle Leistung von MKV-Merch aus. Und für die restlichen Tools gibt es halt kein grafisches Frontend. Lediglich für MKV-Extract findet ihr extra eine Oberfläche, die ihr einfach dann in den entsprechenden Ordner mit reinpacken müsst. Aber das sind alles nur wirklich rudimentäre Funktionen. Wie gesagt, MKV-Prop-Edit gibt es gar keine grafische Oberfläche und MKV-Info genauso. Da kann man dann zwar mit Tools wie Media-Info Abhilfe leisten, aber wenn man das Paket natürlich hat, dann will man es ja auch nutzen. Und zu diesem Zweck solltet ihr euch dann auch auf der Webseite des Projektes einfach mal die Dokumentation ansehen, weil dann könnt ihr nämlich da die ganzen Parameter und Optionen finden, die ihr benutzen könnt. Insgesamt ist MKV-Toolnix ein sehr lebendiges Projekt. Also es kommen mehrmals im Jahr Releases raus, auch Bugfixes. Und wenn ihr wirklich mit MKV-Dateien zu tun habt oder dieses Format wirklich nutzen wollt, auch zum Beispiel für euren externen Multimedia-Player oder so, dann solltet ihr euch dieses Projekt wirklich mal anschauen. Das Ganze ist natürlich Open Source, versteht sich von selbst. Gibt es für Linux, für Mac, für Windows natürlich und auch für BSD. Ihr kriegt den Source Code und ihr kriegt natürlich auch für die Plattformen entsprechend vorkompilierte Pakete. In dem Sinne, wer mal MKV ausprobieren will oder bereits solche Daten hat, der sollte sich definitiv MKV-Toolnix ansehen. Mein Tooltipp für diese Ausgabe. Such a painful interest. My family.
face reduced to tears. The feeling inside is so intense I can't describe. As long as I live, what I give, pointing on to be there. Why I'm still trying to deny you exist. It's too late to predict my fortune. I share life with a victim poison. I feel like I could have now broken. When I'm with you, it's too late to predict my fortune. I share life with a victim poison.
Das war Little Mess von Beat Six, ebenfalls freie Musik, gefunden auf jamendo.com. Patrick hat noch einen weiteren Tipp für euch, auch wenn das nicht direkt ein Tool ist.
In dieser Folge stelle ich euch das Open Music Projekt Music Points vor. Music Points ist so ein bisschen das im Bereich Musik, was Wikipedia für Wissen ist. Praktisch eine freie Enzyklopädie für Musik. Oder auch die sogenannte Open Music Database. Das Besondere an Music Brains ist nämlich nicht, dass es einfach ein Server ist, der, oder irgendwelche Server sind, die irgendwo stehen, die ihr dann mit einem Programm anzapfen könnt, um dann eure Musikbibliothek mit entsprechenden Metadaten zu versehen, sondern ihr könnt theoretisch wie auch praktisch euren eigenen Music Brains Server betreiben. Dazu stellt das Projekt die entsprechende Server-Software bereit, die läuft mit Perl und zwei weiteren Frameworks, sowie auch die Datenbank. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel zu Hause, wenn ihr wollt, oder im Datacenter, je nachdem, wie es euch beliebt, den MusicBrain-Server installieren und dann auch die Datenbank, die das Projekt selber auch bereitstellt, da importieren. So könnt ihr dann theoretisch immer für eure Musikbibliothek eure eigene Datenbank anzapfen und erweitern. Das Projekt selber stellt natürlich auch Software bereit, um eure Musikbibliothek zu bearbeiten. Ganz frisch ist dabei das Tool MusicBrainz Picard. MusicBrainz Picard ist in Python geschrieben und bekommt ihr für Linux, Mac und Windows. Dabei funktioniert das Tool nicht einfach wie so ein normaler ID3-Tagger, sondern arbeitet ein bisschen mit dem, was MusicBrainz auch ausmacht. Ihr könnt natürlich Dateien reinladen oder auch ganze Verzeichnisse, Alben und dann nach Informationen gucken. Das Tolle ist dabei aber auch direkt, ihr könnt sogenannte akustische Fingerabdrücke erstellen. Die könnt ihr dann bei MusicBrainz hochladen, wenn ihr einen Account da habt. Akustische Fingerabdrücke haben den Vorteil, es wird praktisch ein Teil eines Songs abgespeichert, der dann als Fingerabdruck dient. Und wenn dann zum Beispiel andere User jetzt eventuell das gleiche Lied haben oder den gleichen Song und den taggen wollen über diese Datenbank, dann erkennt der anhand dieses Fingerabdrucks automatisch, um was es sich handelt und kann direkt alle entsprechenden Informationen hinzufügen. Die Datenbank selber ist sehr gut gepflegt. Ich habe das mit ein paar Interpreten von Jamendo ausprobiert, die wir ja auch bei Radio Tux sehr gern benutzen. Da habe ich fast alle Künstler bzw. alle Meta-Informationen gefunden. Und ich habe auch von Künstlern Informationen gefunden, die man in Europa gar nicht kennt. Also die Datenbank ist da wirklich sehr gepflegt. Zum Teil viel besser als bei Amazon oder ähnliches, wo man halt drauf auch mit manchen Programmen drauf zugreifen kann. Deshalb, wenn ihr da mitmachen wollt oder wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Ich kann es sehr empfehlen. Ich war sehr überrascht, hatte meine Zweifel am Anfang und bin jetzt aber umso positiver Stimmung. Weil es ist wirklich ein schönes Projekt, nicht nur weil es frei ist, sondern weil man auch einfach die Möglichkeit hat, diese Sachen selber zu betreiben. Natürlich sollte man auch dem Projekt ein bisschen was zurückgeben, so ist es nicht. Aber wer wirklich sowas selber einfach mal haben will für sich, der sollte da mal reingucken. Und ansonsten wünsche ich hier fröhliches Taggen.
Cinematic drive, but my eyes won't focus you.
choose to live your life in monochrome style.
Das war gerade In Isolation mit dem unglaublichen Titel Film Noir Scandal Mad Pop Scandalous Remix. Und noch einmal, weil es sich so schön sprechen lässt, Film Noir Scandal Mad Pop Scandalous Remix. Auch in dieser Sendung gibt es wieder einen Desktop-Talk. Diesmal durfte ich mit Konrad über Cinnamon sprechen. Hallo und herzlich willkommen hier im Radio Tux virtuellen Studio. Heute mit einem Desktop-Talk mit Konrad. Hallo Konrad.
Hallo.
Und zwar sprechen wir heute über ein Desktop namens Cinnamon. Was zur Hölle ist das? Ich kenne Cinnamon nur, es gibt ein Lied von Roxette, das heißt Cinnamon Street, hat aber nichts damit zu tun, oder?
Nein, glaub nicht. Ich habe coolerweise vorher mich ein bisschen informiert. Es gibt es erst seit 3 Monaten. Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass du fragst, wie lange benutzt du das oder so. Und ich hätte wahrscheinlich ein Jahr oder so geschätzt. Aber wirklich gibt es erst seit 3 Monaten, seit der Linux Mint Version 12, weil da gab es ja, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, bei Ubuntu die große Umstellung auf Unity und ja, dann sind ihnen die Nutzer weggelaufen und so und wollten einen anderen Desktop, aber GNOME 3 kam auch nicht gut an und da haben sich die Mint-Leute gedacht, nehmen wir doch GNOME 3, weil modern und so weiter und verbinden das mit einer GNOME 2 Oberfläche und haben praktisch ein Add-on für die GNOME Shell geschrieben. Das ist dann aber irgendwann zu groß geworden und deswegen haben sie das dann geforkt und daraus wurde dann Cinnamon. Vor ziemlich genau 3 Monaten kam das dann raus.
Okay, stop, wait. Also, du hast gerade Linux Mint gesagt. Das heißt, Linux Mint, wenn ich mich richtig entsinne, basiert auf Ubuntu.
Richtig.
Die haben das früher so gemacht. Ich habe mal Linux Mint benutzt, das ist ein paar Jährchen her. Da war das immer so, dass ich habe immer gesagt, Mint ist das bessere Ubuntu, weil Mint das gemacht hat, was Ubuntu machen wollte. Ubuntu hat immer gesagt, das ist der Desktop für oder das Betriebssystem für Anfänger. Ich fand, das war eher Mint, weil Mint immer schon so proprietäre Treiber und sowas ohne Frage installiert hat. Das war dann für den Benutzer eigentlich unterm Strich einfacher. Ob das jetzt in freier Software richtig ist oder falsch, das haben wir mal außen vor. Das heißt, Mint basiert auf Ubuntu. Und dieser Desktop Cinnamon, der kommt jetzt von Mint?
Ja, genau. Mint ist praktisch ein Ubuntu-Derivat. Genau wie du gesagt hast, dann machen sie praktisch immer das gemacht, was sich die Nutzer für Ubuntu eigentlich gewünscht haben, was dann aber die Firma hinter Ubuntu, Canonical heißen die, glaube ich, ja, dann manchmal nicht gemacht hat und so. Deswegen sind halt dann praktisch die Leute zu Mint abgewandert. Dazu gehörte eben diese Desktop-Frage, das mit den proprietären Treibern. Vorher gab es mal noch irgendwann, da fanden die Leute das Ubuntu-Menü irgendwie doof, weil plötzlich die Firma dachte, sie bräuchten jetzt keine Icons, sondern nur noch Text mehr. Haben die Mint-Leute ein besseres Menü geschrieben. Also sie haben praktisch immer ja die Community-Wünsche genommen und auf ein Ubuntu draufgebaut.
Das heißt, erstmal grundlegend ist Mint so eine Art Ubuntu mit Erweiterungen. Das heißt,
genau.
Sie werden wahrscheinlich nicht die komplett ganzen allen Softwarepakete pflegen, sondern sie werden dann einfach die Grundlast oder die Grundpakete von Ubuntu nehmen und werden dann ihre eigenen oben drauf stecken.
Genau das.
Und jetzt kam Ubuntu irgendwann auf die Idee, einen eigenen Desktop zu entwickeln, weil warum auch immer, und haben Unity entwickelt. Und Unity hat ja mit einigen, hatten wir ja hier auch schon mal im Desktop-Talk, mit einigen bereits etablierten Bedienelementen und Bedienpraktiken gebrochen. Und vor allen Dingen auch mit einigen Sachen, die so unter Linux eigentlich ungewöhnlich waren, weil zum Beispiel der X-Server dafür nicht mehr diese typische Server-Client-Rolle hatte und ähnliches. Das heißt, da gab es nicht nur gegen das Bedienkonzept, das ja ähnlich ist wie bei GNOME 3, Widerstand, sondern auch gegen die Praktiken, da irgendwelche Bibliotheken wie will zu patchen, damit es geht. Und dann daraus entstand bei Mint dieses Cinnamon?
Nein, eben nicht direkt. Dann kam eben praktisch, haben dann die Leute nach einer Alternative gesucht. Und dann kam GNOME 3 raus und ja, das ging komischerweise vom Bedienkonzept her in die Unity-Richtung auch und sah auch so ein bisschen, ja, hatte auch dieses, dass man nicht seine Programme mehr in dem Menü hatte, sondern so, was jetzt bei Apple dieses Launchpad ist, das glaube ich, dass man einfach Vollbild eben so fette Icons hat und so weiter, ein bisschen wie auf einem Tablet halt. Und eben, ja, dann haben sich die Leute halt gedacht, das ist irgendwie auch doof, aber eben, wir könnten das vielleicht als Unterbau nehmen und darauf eben die GNOME 2 Oberfläche irgendwie wieder aufbauen, was es ja vorher gab und was auch sehr lange sehr beliebt war.
Das heißt, die Entwickler von Mint haben GNOME 3 genommen und haben zuerst versucht durch Plugins und ähnliches das Verhalten von GNOME 2 wieder nachzubilden, ist das richtig?
Genau, und das wurde dann zu fett und sie haben es geforkt.
Aber das hat nichts zu tun mit diesem anderen Desktop namens Mate, oder? Den es da auch gibt von Linux.
Den gab es parallel. Das war praktisch für die Puristen unter den Leuten, die gesagt haben, wir wollen wirklich GNOME 3, eben kein GNOME 3 haben, sondern auch GNOME 2 Unterbau. Das ist, soviel ich weiß, eine Weiterentwicklung von GNOME 2 praktisch, ohne irgendwelche Modernisierungen.
Okay, das ist im Prinzip ein GNOME 2 Fork. Das heißt, Cinnamon ist was komplett anderes. Die haben im Prinzip diese GNOME 3 genommen mit der darunter befindlichen Bibliothek, das heißt GTAK 3, und haben daraus ja versucht, den GNOME 2 Look nachzubilden, richtig?
Genau.
Das heißt, GNOME 2 ist für mich immer noch so, wenn ich das kenne, ich nehme ja normalerweise KDE oder neuestens Enlightenment. Das GNOME 2 kenne ich nur noch von irgendwelchen Red Hat oder CentOS Installationen. Das war dann typisch mit dieser Task- oder Fensterleiste am oberen Rand, mit dem Menü oben und so weiter. Haben die das soweit übernommen? Weil das ist ja bei GNOME 3 in dieser Form eigentlich nicht mehr vorhanden. Da gibt es zwar noch diese Indikatorleiste oder wie das heißt, aber so dieses Menü ist ja eigentlich heute diese GNOME Shell eher, die so ein interaktives Menü direkt auf dem Bildschirm darstellt.
Genau, das meinte ich ja mit dem fetten Icons vorhin. Und eben, was sich auch viele Leute halt beschwert haben, dass unten praktisch kein Menü mehr war. Also unten ist ja normalerweise, kennt man sich ja von Windows und so weiter auch, die Leiste, wo man praktisch sieht, welche Fenster geöffnet sind. Und oben dann bei GNOME 2 halt das Anwendungsmenü und so weiter. Und die Leiste unten war halt schon mal weg in GNOME 3. Und das war schon alleine Punkt für viele Leute zu wechseln.
Genau, das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin mit dem Bruch von diesen Bedienpraktiken meint. Das ist ja bei Unity auch ähnlich, dass da wie GNOME 3 auf ein anderes Konzept setzt, dass die Programme anders in den Fokus setzt als über diese Leiste unten. Wie sieht es denn aus? Es gibt ja an GNOME 3 noch andere Kritikpunkte, nicht nur diese Desktop-Shell oder dieses veränderte Basislayout. Es gibt ja auch solche Sachen, dass GNOME immer weiter diesen Weg geht, Programme optionsmäßig dermaßen zu vereinfachen, dass sie dem User eigentlich kaum noch Auswahlmöglichkeiten und Optionen geben. Gerade in der Diskussion ist wieder da irgendwelche Änderungen bei Nautilus, dass man da bestimmte Einstellungen nicht mehr machen kann. Ist das denn bei Cinnamon geändert oder übernehmen die diese komischen Änderungen einfach so aus dem GNOME 3 System?
Naja, an den praktisch Programmen ändert Cinnamon ja an sich nichts. Also die übernehmen sie ja praktisch von den GNOME-Entwicklern dann meistens. Insofern tun sie daran nichts. Aber was halt Mint generell macht, ist die Standardausstattung, also mit dem System praktisch installiert wird, ein bisschen modifizieren. Also das ist zum Beispiel nicht nur der komische inzwischen echt runter praktisch. Ja, dann hat überhaupt keine Option, wer der Videoplayer mitkommt, sondern dass man VLC zum Beispiel auch gleich mitkriegt. Übrigens, gestern ist praktisch, ich glaube es war gestern, ja, entschieden worden, dass der Videoplayer, der bis jetzt Totem hieß, jetzt auch irgendwie in Videos umbenannt wird. Also, weil sie jetzt so weit gehen, dass sie die alles Simple sogar schon beim Namen einbauen wollen, was auch wieder Kritik hervorgerufen hat. Aber nee, im Endeffekt machen sie daran nichts.
Wer hat das entschieden? Ist das von Cinnamon
irgendwas? Nee, die GNOME-Entwickler praktisch, dass sie ihren Videoplayer jetzt in Videos umbenennen, weil sie finden, das muss so heißen, was man macht, wo viele Leute dann berechtigt gesagt haben, dass praktisch der Ordner schon Videos heißt, wo man seine Videos eben lagert und das vielleicht ein bisschen weit gehen würde, aber eben, die machen da etwas fragwürdige Dinge teilweise.
Das heißt, Cinnamon ist im Prinzip nur
eine andere Oberfläche.
Genau, für den Basis-Desktop. Benutzt du Cinnamon?
Ja, eben seit es rausgekommen ist.
Also das heißt, du bist gestandener Linux Mint-Benutzer und bist dann quasi auf den Desktop zugestoßen.
Genau, ich bin genau den Weg gegangen, den praktisch die meisten Nutzer auch gegangen sind. Ich habe Ubuntu benutzt, bis der Unity-Desktop kam. Und dann bin ich praktisch zu Mint gewechselt.
Das heißt, Betriebssystemwechsel kam für dich aufgrund von irgendwelchen Problemen mit dem Desktop. Da gab es aber Cinnamon noch nicht.
Nein, genau. Dann gab es praktisch mit dem ganz normalen GNOME 2 Desktop eine Zeit lang, bis eben zur nächsten Version dann. Und dann musste man, ja, man musste halt damit klarkommen, dass es ein bisschen unmoderner war, aber dann gab es eben Cinnamon und ich bin eigentlich echt zufrieden damit.
Wie sieht's mit der Optionsminimierung in dem Programm selber aus? Stört dich das oder sagst du, okay, damit kann ich leben? Das GNOME-Projekt hat vielleicht sogar recht.
Nein, absolut nicht. Ich bin schon Fan von mehr Optionen bei Programmen auf jeden Fall. Mit dem Desktop-Konzept, was GNOME vorher verfolgt hat, bin ich eigentlich ganz einverstanden. Also, dass der Desktop wenig Optionen hat, das macht mir jetzt an sich nichts aus. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch GNOME, nicht KDE-Benutzer. Aber ich benutze eigentlich im täglichen Workflow so mehr nicht GNOME-eigene Programme, weil eben diese Optionen manchmal echt fehlen. Und teilweise hat der Cinnamon Desktop da auch ein bisschen mehr Optionen als der GNOME 3 Desktop noch draufgeklatscht. Die haben irgendwie auch noch so ein eigenes Konfigurationscenter entwickelt, zum Beispiel für mehr Aussehensanpassungen und so weiter. Also etwas mehr Möglichkeiten hat man.
Also was mich bei GNOME immer gestört hat, ist, da musste man dann irgendwelche komischen Dritttools installieren, wenn man bestimmte Einstellungen machen wollte. Ich kann mich daran erinnern, das könnte auch eine Ubuntu, vielleicht sogar schon Unity-Sache gewesen sein, da bin ich mir nicht mehr sicher. Man konnte so, da kann ich mich daran erinnern, dass es damals diese Diskussion gab mit diesen Knöpfen. Irgendwie die Buttons wurden von rechts nach links verschickt von Canonical. Und um das zu ändern, mussten irgendwie so wilde Einträge in irgendwelchen G-Conf-Programmen.
Ja, der G-Conf-Editor.
Das hat mich ganz böse an irgendwelche Windows-Registry-Sachen erinnert. So was will ich eigentlich unter einem Linux gar nicht sehen. Und damals gab es bei Mint einfach eine Option zu sagen, klick, klick, ich hätte die gern auf die rechte Seite wieder. Die waren standardmäßig rechts und wenn man es links haben wollte, muss man es umstellen.
Ja, das sind eben die kleinen Sachen, die sie halt dazu bauen. Eben solche Konfigurationssachen oder dass du nicht extra dir ein Theme runterladen musst, um zum Beispiel die Farbe von deinem Fensterrahmen anzupassen, sondern das kannst du einfach schnell über eine Farbauswahl machen oder sowas. Also ein paar kleine Sachen, die aber im entsprechenden Moment durchaus praktisch sein können.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt, du bist gewechselt, weil Unity kam. Du hättest jetzt ja auch die Wahl gehabt, GNOME 3 zu benutzen. Ich habe jetzt letztens einen sehr interessanten Bericht in der Linux User gelesen, beziehungsweise ich glaube, es war das Editorial, ich bin mir aber nicht sicher, wo bemängelt wurde, dass das GNOME 3 da vielleicht vorsichtig gesagt den falschen Weg geht und tatsächlich Benutzer vergrault und so sich so ein bisschen, ich sag mal, unabhängig von der Benutzermeinung entwickelt. Glaubst du, dass GNOME 3 was für dich wäre? Also, oder sagst du, das ist genau wie Unity, nichts für mich?
Ich hab's ausprobiert, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich hab's wirklich ausprobiert und zwar ich habe es auf mein Ubuntu genau drauf installiert. Das ging damals noch halbwegs. Inzwischen ist das irgendwie ziemlich schwer. Und erstmal kam ich mit der Oberfläche irgendwie nicht klar und fand eben genau auch, dass das so ein bisschen der falsche Weg war. Jetzt ähnlich wie Windows 8 gerade, so ein bisschen zu sehr Tablet-ähnliches Zeug auf dem Desktop und so weiter. Und zusätzlich war das Problem, dass nach dem zweiten Starten das Teil die Zusammenarbeit mit dem Grafiktreiber eingestellt hat und in so einem komischen Mix aus GNOME 3 und GNOME 2 Fallback darum dümpelte und das war dann irgendwie nicht mehr sehr produktiv. Also einerseits gab es Hardware-Probleme und andererseits fand ich das Konzept auch nicht schön. Aber ich habe es probiert.
Ich habe von einigen Leuten gehört, die sagen, sie haben GNOME 3 benutzt, benutzen es aber eigentlich nur noch als Startrampe für Programme. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Für mich muss ein Desktop weitestgehend hübsch sein, er muss sich gut anfühlen, er muss auch schnell sich bedienen lassen können. Da ist so eine Desktop-Shell natürlich nicht schlecht. Ich bemerke aber auch immer, dass ich das für bestimmte Programme nicht mache. Ich benutze zum Beispiel nicht einen Textmaker, benutze warum auch immer, starte ich den über das Menü. Also ganz normal Menü auf, Anwendungen, Büroprogramme oder Textprogramme, Textmaker. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, so ein neues Konzept ist zwar hübsch, aber ich möchte gerne meinen alten Workflow weiterhaben oder ich möchte beides parallel haben und das bietet mir GNOME 3 einfach nicht?
Genau die Sache mit den Parallelen fand ich halt wichtig. Es ist komischerweise bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, dass ich manche Programme wie zum Beispiel Firefox über so einen Schnellstarter, ist eine andere Geschichte, aber gibt es auch coole Programme für, da noch nie das Menü irgendwie angefasst habe, aber andere zum Beispiel auch irgendwie seltene Editoren starte ich aus irgendwelchen Gründen über das Menü und ich habe mich halt stark daran gewöhnt und komme damit auch ziemlich gut klar. Und das Schöne an dem Cinnamon ist eben, dass man das praktisch die Wahl hat. Also ja, ich wäre für die parallele Lösung.
Hat denn Cinnamon, weißt du, aus dem Kopf, kannst du kurz zusammenfassen, was genau die alles ändern, damit die wieder so aussehen wie GNOME 2?
Also natürlich machen sie eben das mit den Leisten praktisch wieder anders, also dass unten praktisch deine Programme eben, du siehst praktisch, welche Fenster du offen hast, dann eben ganz, das gibt's auch schon länger als die ganze Unity-Sache, da haben sie halt das Mint-Menü, was ein deutlich erweitertes Menü ist, eben mit Icons im Gegensatz zu dem Ubuntu-Menü dann und ja, ganz viele, wie zum Beispiel mir das von Windows gewöhnt ist, dass man auch aus dem Menü direkt sagen kann, ja, ich will zu meinem Bilderordner zum Beispiel oder sowas. Dann packen sie eben ganz ein paar Konfigurationstools drauf, um eben ja einfachere Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Und was halt ja auch so ein bisschen dazugehört, dass sie halt eben Treiber mitliefern, damit das Ganze auch, sei es proprietär manchmal, besser und schneller läuft. Genau, ich glaube, das ist es an sich.
Brauchst du, um Cinnamon einzusetzen, eine 3D-Beschleunigung?
Nein, es geht auf jeden Fall auch ohne. Ich hab die einfach gedankenlos am Anfang mal installiert. Aber es ging auch, bevor ich sie installiert hatte.
Okay, weil bei GNOME 2 habe ich jetzt letztens gelesen, die wollen wohl den Fallback-Modus für die Desktop-Shell, also für die GNOME-Shell, deaktivieren. Vielleicht bringe ich das aber auch durch den anderen. Das heißt, da wäre man dann auf eine 3D-Beschleunigung angewiesen, wenn man die so benutzen möchte.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Ich glaube, das stimmt schon. Ja, aber das geht definitiv ohne 3D-Beschleunigung. Kann sein, dass man dann ein paar Effekte weniger hat, aber...
Okay, das heißt, wir haben also die bauen also diesen GNOME 2 Desktop durch den Applet bei. Das heißt doch aber auch, dass im Prinzip das Problem von GNOME 3 gar nicht auf den drunter liegenden Techniken basiert, oder? Ich meine, wenn jetzt Cinnamon deutlich besser angenommen wird als GNOME 3, dann liegt es ja eigentlich nicht daran, dass die darunter liegenden Techniken und Bibliotheken verkehrt oder falsch sind oder schwierig sind oder vom Benutzer nicht angenommen werden, sondern eigentlich ist das ja dann ein Problem, naja, mit der Verwendung des Ganzen oder mit dem Konzept, was man durch GNOME 3 vorgeschrieben bekommt.
Ja, genau, eben, wenn Linux immer mehr Leute benutzen, die auch nicht so viel Ahnung von Technik haben, sind wahrscheinlich für die Bibliotheken, die jetzt da im Hintergrund irgendwas machen, auch relativ unwichtig, sondern halt das, was dabei rauskommt. Und wenn sie damit nicht arbeiten können, dann sehen sie sich nach was anderem um. Ja, klar, also der Großteil der Leute wechselt oder ja, ändert seine Desktop-Umgebung wegen der Endnutzererfahrung.
Das heißt, es ist gar kein technisches Problem, sondern tatsächlich nur ein Problem der Darstellung. Denn so eine Fensterleiste da unten einzublenden und das Konzept etwas zu ändern, das hat ja nichts mit der Grafikbibliothek zu tun, die irgendwie die Icons malt oder ähnliches.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du bei Cinnamon ganz drastisch vermisst, was du schon mal irgendwo anders gesehen hast, wo du sagst, verdammt, eigentlich müsste man das haben?
Ein bisschen gibt's halt noch, ich fand's immer ganz cool, so ein paar in der Leiste und ein paar Applets zu haben, die zum Beispiel dir anzeigen, wie heiß deine CPU gerade wird. Das ist es für mich relativ wichtig, weil ich eben ein Lüfterproblem habe, aber eben diese ganzen, weil sie das Panel neu entwickelt haben, mussten sie halt auch die Applets neu entwickeln und da hängen sie halt zum Beispiel ein bisschen zurück, aber das ist nicht allzu wichtig, sonst vermisse ich eigentlich nichts, nein, eigentlich alles gut.
Das heißt, die Standard GNOME 3 Applets kann man nicht verwenden?
Nein, also eben, das Panel war ja sozusagen weg.
Ich sage aber, dass GNOME 3, die haben doch dann so diese Sichten eingeführt, oder wie das heißt, diese, wir hatten auch in dem Desktop-Talk drüber gesprochen, als wir über GNOME 3 gesprochen hatten, da gibt es doch diese, gibt es da nicht so verschiedene Sichten und Programme, die man auf dem Desktop anlegen kann? Ich dachte, dass sie das dann gleich, dass man das dann als Ersatz quasi dafür nehmen kann.
Okay, da kenne ich mich definitiv nicht mehr aus. Als ich es benutzt habe, gab es das auf jeden Fall nicht.
Okay, das heißt, dieser ganze, dieses ganze Drumherum, Ansicht, die scheint sich so schon so weit zu unterscheiden, dass man da so ein paar spezielle Sachen braucht, die es sonst nicht gibt. Trotzdem benutzen die darunter liegend immer noch GNOME 3, beziehungsweise deren Bibliotheken. Kannst du dir vorstellen, dass GNOME 3 besser daran tun würde, diese ganzen Konzepte in sich selbst zu übernehmen und es wieder für den Benutzer zur Wahl zu machen, ob er diese Desktop-Shell-Oberfläche haben möchte oder etwas GNOME 2 ähnliches wie Cinnamon, wäre das eine Möglichkeit, auch vielleicht dem GNOME 3 Desktop nochmal so ein bisschen Aufwind zu geben?
Da wäre das eine Möglichkeit, das wäre wahrscheinlich sogar, würde relativ viele Nutzer bringen. Die Frage ist nur, ob praktisch, weil die ja in der Vergangenheit viele fragwürdige Entscheidungen von der ja, Endnutzererfahrung her gefällt haben, ob praktisch die Leute denen noch so weit vertrauen, dass sie wieder zurückwechseln würden. Das würde man dann sehen, aber es wäre definitiv eine gute Idee, ja.
Na gut, das, die fragwürdigen Entscheidungen, es ist ja, für mich war immer überraschend, dass da offensichtlich irgendwelche Studien an anderen Ländern durchgeführt wurden, egal ob bei Unity, bei GNOME 3 oder bei anderen Desktop-Oberflächen, die offensichtlich alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind, dass nämlich diese Desktop-Praktik mit der Desktop-Shell und mit irgendwelchen unlockbaren Leisten und dass das schon vom Endanwender gewünscht ist. Was mich nur halt wundert, ist, dass das GNOME 3 das im Prinzip komplett mit dem alten Praktiken gebrochen hat bei GNOME 3 und von GNOME 2 eigentlich nur wenig mehr als den Namen behalten hat. Das finde ich persönlich sehr schade. Ich habe das letztens auch in einem Artikel gelesen, der davon sprach, dass man, da ging es aber um einen ganz anderen Desktop, dass der darum von sprach, dass das bei den Desktops momentan so ein bisschen ist wie bei der Modellpflege bei Autos. Wenn man sich den Golf von heute anguckt, dann ist der irgendwie in den Ausmaßen so groß wie der Passat vor 15 Jahren. Es irgendwie wächst so ein Projekt und wächst und wächst und wächst und es verliert dabei so ein bisschen den Blick für den für das, wo sie eigentlich herkommen. Den verlieren sie eigentlich und sie werden dadurch eine Stufe größer. Bei Automarken ist das nicht so ganz so schlimm, weil da habe ich Verständnis dafür, weil da ein kommerzieller Hintergrund besteht. Aber ich weiß gar nicht, woran es beim Desktop liegt. Glaubst du, wärst du bei GNOME 3 geblieben, wenn sie diese Desktop-Oberfläche von 2 optional behalten hätten? Beziehungsweise ich dachte mal, die gibt es noch im Fallback-Modus, aber da scheine ich ja falsch informiert zu sein.
Ja, das, ich weiß nicht, ob ich praktisch da geblieben wäre. Es ist halt immer, man wünscht sich ja vielleicht immer auch ein bisschen, dass es immer, ja, jetzt keine eben so drastischen Änderungen wie da gibt, aber schon Neuerungen. Und wenn ich gewusst hätte, dass GNOME 2 nicht mehr weiterentwickelt wird, weil sie jetzt ihr 3-Zeug da machen, aber sie es trotzdem halt noch anbieten, denke ich, wäre ich wahrscheinlich eine Zeit lang noch dabei geblieben, hätte mich aber schon nach einer Alternative umgesehen. Also, vielleicht nach irgendwas Exotischerem dann, aber.
Ja, und wenn sie jetzt gesagt hätten, GNOME 3 kommt, ganz klar, das basiert dann auch auf GTK 3. Es sieht aber aus wie GNOME 2 vom Handling her. Du hast die Standardleiste, also im Prinzip so wie jetzt Cinnamon, und du hast dann die Möglichkeit zum Beispiel, dass diese Extras neu eingeführt werden, wie zum Beispiel eine Desktop-Shell, dass man sagt, hier, wow, das ist neu, dafür haben wir GNOME eigentlich gemacht, guckt euch das an, das ist ein richtiger Mehrwert. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei KDE vermisse, ist, KDE kann ganz viele tolle Sachen, die mir nie jemand gesagt hat und die ich auch niemals finde, weil KDE das nicht richtig propagiert.
Ja, das wär sicherlich eine Lösung gewesen. Dann hätte man ja wahrscheinlich für die sozusagen für die mit versierteren Anwender wäre das sicher cool gewesen, wenn man es irgendwie hätte dann einschalten können oder so. Wäre vielleicht dann aber von der Botschaft her etwas merkwürdig gewesen, weil man dann praktisch verschiedene Sachen hätte, die anders aussehen, aber alles GNOME sein soll. Und wo sich dann der nicht technisch versierte Anwender vielleicht fragt, was ist das denn jetzt und wieso sieht das anders aus als meins? Also, es wär schon gut gewesen, aber ich vielleicht auch nicht.
Ja gut, aber jetzt ein Anwender vor GNOME 3 sitzen, der vorher vor GNOME 2 gesessen hat, und wenn du den entweder vor GNOME 3 sitzt oder du setzt ihn vor Cinnamon, dann wird er ja wahrscheinlich sagen, okay, ich weiß nicht, was GNOME 3 ist, aber Cinnamon kenne ich. So, vom Optischen her, das ist doch eher GNOME 3.
Ja, stimmt.
Oder vielleicht sehe ich das ja auch verkehrt. Aber ich bin ja auch kein GNOME-Anwender, deshalb darf ich das ja ruhig sagen, ohne dass ich nicht in den Himmel komme.
Nein, es stimmt schon, das wär so. Genau.
Ja, haben wir irgendwas über Cinnamon noch vergessen?
Nein, ich denke nicht. Es ist halt ein relativ junges Projekt. So viel sozusagen zu erzählen gibt es da noch gar nicht. Also wird sich vielleicht noch toll weiterentwickeln. Wir werden sehen.
Auf jeden Fall. Aber stabil?
Ja, stabil.
Also es ist stabil, man kann es benutzen. Es fällt einem nicht auf die Füße, es macht einem nichts kaputt.
Nein.
Und GNOME 3 ist ja nun auch nicht erst 2 Tage alt. Das heißt, die darunter liegenden Bibliotheken und Einstellungen und Programme, die funktionieren auch einwandfrei.
Ja, total. Eben auch die ganzen PPAs, auch dann, wenn man irgendwie weitere Software installieren möchte, kann man 1:1 von Ubuntu übernehmen.
Also halt mal fest, Cinnamon ist im Prinzip ein optisch an den alten GNOME 2 angelehnter GNOME 3 Desktop, dessen unterliegenden Programme weitestgehend unverändert sind. Das heißt, wenn man ein Problem damit hat, dass Nautilus einige Optionen fehlen, dann wird Cinnamon das Problem nicht lösen, indem es da eine eigene Version macht, höchstwahrscheinlich. Da muss man dann drauf gucken, was Ubuntu macht, weil die, habe ich gelesen, wollen ja in der nächsten Version sowieso dann Nautilus mit den alten Programmstand oder mit den alten Menüs ausliefern, sodass man sich da gar keine Gedanken machen muss. Allerdings, wenn man da grundlegende Probleme mit hat, dann sollte man sich dann vielleicht doch eine andere Desktop-Oberfläche anschauen.
Ja, richtig.
Ja, ich denke, dann sind wir soweit durch. Ich sage vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Und wir schauen mal, was wir dann als nächstes im Desktop-Talk haben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, ihr hattet beim Hören so viel Spaß wie wir beim Produzieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin immer ein Bit über Null halten. Zum Ausgang hört ihr noch Just Step von No Control. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.